Ach so, so seid ihr denn bereit? Ich habe nichts getrunken, mein Hals trocknet aus, ich trinke einfach das alte Wasser.
Jetzt nehme ich ein Bier, ein Alster oder so. Ich weiß nicht.
Es ist immerhin schon 15:31 Uhr.
Was können wir da sagen? Es ist 15:31 Uhr, wir haben kein Wasser mehr, deswegen trinken wir jetzt Bier. Herzlich willkommen zu FCSP-Geschichten, zu einer besonders lustigen Folge FCSP-Geschichten. Naja.
Wenn man so beschissen Fußball spielt.
Adler kommt raus, Marin, das Tor für den FC St. Pauli.
Ein großer Tag für St. Pauli und ein kämpferisch wie spielerisch verdienter Sieg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FCSP-Geschichten, das N in Klammern, der offizielle Podcast des FC St. Pauli Museums. Wir sitzen hier im FC St. Pauli Museum in der Gegengrade des Millerntor-Stadions und mit mir sitzen hier Selina.
Hallo, moin.
Und Thomas.
Ja, guten Tag.
Ich weiß, die Vorstellung kam für alle überraschend und wir haben uns jetzt mal eine besondere Folge für euch überlegt, die wir jetzt einfach mal anders starten als sonst, denn ich starte sie mit einer Frage. Wisst ihr, was Notts County, der älteste noch im Profifußball spielende Verein der Welt, und Juventus Turin gemeinsam haben?
Dass sie beide Fußball spielen, würde ich jetzt erstmal sagen.
Das stimmt, kann ich nicht verneinen. Danke, danke. Kann ich nicht verneinen.
Ja, das hätte ich auch gesagt.
Sind natürlich die Trikotfarben.
Ah.
Und wisst ihr auch warum?
Ich vermute mal, du wirst es wissen.
Ja. Das hat mit einem Engländer namens John Savage zu tun. Und zwar im Jahr 1891 wechselte Savage zu Inter Mailand. Und bei Inter Mailand war er nicht nur erfolgreicher Stürmer, sondern auch Kapitän. 1900 schloss er sich dann Juventus Turin an und wurde der erste ausländische Spieler der Norditaliener. So viel dazu. Zu diesem Zeitpunkt spielte Juventus Turin in pinken Trikots. Im Jahr 1901 ließ Savage verlauten, der physische Zustand der pinken Trikots erinnert ihn an A Gang of War Survivors. Savage ließ seine Kontakte nach England spielen und fragte bei seinem Heimatverein Notts County an, ob sie den Italienern einen Satz ihrer schwarz-weiß gestreiften Jerseys schicken würden. Und Notts County willigte ein, doch ganz reibungslos ging der Farbwechsel nicht vonstatten, denn Vereinslegende Domenico Donna beschrieb die neuen Farben als Klamotten für eine Beerdigung. Doch Donna änderte seine Meinung sehr schnell und ließ verlauten, das Schwarz-Weiß der neuen Jerseys zeugt von guter alter Piemonter-Eleganz. Die Bianconeri, die legendären schwarz-weiß gestreiften Trikots von Juventus Turin, waren geboren. Und um die Geschichte nochmal kurz abzurunden, im Jahr 2011 lud Juventus Turin Notts County zu zum Einweihungsspiel ihrer neuen Arena ein. Juventus-Ausrüster Adidas wollte sogar so weit gehen und sich beim Fünftligisten Notts County 110 Jahre später revanchieren. Ein ganzer Satz neuer Trikots sollte es sein. Ja, doch Notts County lehnte ab. Man hatte doch gerade erst für 2 Jahre einen Ausrüster-Deal mit Adidas Erzfeind Puma unterschrieben. Schade.
Ja, hätten sie auch mal 5er gerade sein lassen können.
Und warum erzähle ich das Ganze?
Weil wir heute über Trikotfarben sprechen.
Genau.
Und weil wir ein FC St. Pauli-Podcast sind oder vielleicht auch der FC St. Pauli-Podcast sind, sprechen wir heute auch darüber, warum der FC St. Pauli in seinen Vereinsfarben in Braun und Weiß spielt. Wie langjährige HörerInnen dieses Podcasts sicherlich wissen, ist der Fußball im 19. Jahrhundert von England nach Kontinentaleuropa rübergeschwappt. Und bevor es im englischen Fußball Bekleidungsregeln gab, herrschte da ziemliche Anarchie auf dem Platz. Die Spieler trugen wahlweise weiße Cricket-Outfits, Flanell-Shirts oder auch formelle Oberbekleidung. Und die Mannschaften nutzten Schals, Hüte oder Schärpen, um die Teams zu markieren. Erst mit der beginnenden Professionalisierung des Fußballs begannen Clubs in England wie auch in Deutschland einheitliche Trikots und Hosen zu ordern, damals möglichst günstig und möglichst haltbar. Es gab im ausgehenden 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein paar Standarddesigns aus schwerer Baumwolle in der Regel, immer langärmlich und immer mit Ausschnitt entweder geknöpft oder geschnürt. Als sich 1888 in England die erste Fußballliga gründete, führten dann einige Clubs einfarbige Shirts ein, während andere zweifarbige Modelle wählten und wieder andere Clubs verschiedenfarbige Längsstreifen wählten. In vielen Fällen ist heute nicht mehr bekannt, warum genau Clubs sich für bestimmte Farben entschieden haben. Oftmals gab es dafür pragmatische Gründe oder lokale Bezüge. Mhm.
Möglicherweise sowas wie Stadtwappenfarben und ähnliche Sachen auch
vielleicht. Ja, genau, das meine ich mit lokale Bezüge. Ja. Ja. Aber zum Beispiel, ich glaube, Brighton hat sich blau und weiß gegeben, einfach weil das die Farben des Meeres sind. Ja,
das macht da Sinn.
Ja.
Das erklärt auch die Möwe im Wappen.
Weil sich dann aber relativ schnell das Problem ergab, dass Mannschaften mit den gleichen Farben gegeneinander spielten, wurde zumindest in England die Regel eingeführt, dass alle Teams immer ein weißes Wechseltrikot mit sich führen mussten, um sich dann zur Not umziehen zu können. In den Jahrzehnten nach 1888 wurden die Trikots dann immer diverser und auch individueller. Anfangs war es übrigens auch so, dass Torhüter immer dieselben Trikots wie ihre Teamkameraden getragen haben und sich von den Kameraden nur dadurch unterschieden haben, dass sie sich zusätzlich noch eine Mütze aufgesetzt haben, was naheliegenderweise immer wieder zu Schwierigkeiten beim Erkennen von Handspiel geführt hat. Und deshalb wurden dann auch die Keeper irgendwann verpflichtet, andersfarbige Trikots zu tragen, also andersfarbig als ihre Teamkameraden. In Deutschland bzw. im Deutschen Kaiserreich entwickelten sich die meisten Fußballclubs, wie ihr wisst, ja aus Turnvereinen. Und weil die traditionelle Turnerfarbe weiß war, spielten auch die Fußballabteilungen zunächst oftmals in weiß und behalfen sich ähnlich wie in England mit verschiedenen oder verschiedenfarbigen Accessoires, um die Teams zu unterscheiden. In Deutschland waren das anscheinend besonders gerne Mützen und Socken. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass der FC Bayern seit kurzem einen großen historischen Schatz ausstellt, nämlich das älteste erhaltene Fußballtrikot Deutschlands.
Da bin ich sehr neidisch.
Mhm. Das sieht allerdings ein bisschen aus wie eine Mischung aus Nacht- und Anzughemd. Also da muss man wirklich schon recherchieren, um rauszufinden, dass das ein Fußballtrikot ist. Es ist schlicht weiß mit Kragen und Knöpfen und auf den ersten Blick wirklich, wirklich schwierig, als Fußballtrikot zu identifizieren. Bei der Gründung des FC Bayern waren die Vereinsfarben übrigens noch blau und weiß, wie die bayerische Flagge. Erst nach der Fusion mit dem Münchner Sportclub 1906 begann das Team, rote Shorts zu den weißen Jerseys zu tragen. In Hamburg begann der geordnete Fußballbetrieb 1894 mit der Gründung des Hamburg-Altonaer Fußballbundes. Die Verbandsfarben waren natürlich
rot-weiß.
Ich wollte es gerade sagen, Stadtfarben wahrscheinlich.
Genau. Rot und Weiß. Die Gründungsmitglieder waren der Altonaer Fußballclub von 1893, wir kennen ihn heute noch als kurz Altona 93, und der Hamburger Fußballclub von 1888, das ist ein Vorgängerverein des HSV, einer von vielen Vorgängervereinen des HSV, nicht der älteste, aber der zweitälteste. Genau, und dann waren da noch zwei andere Vereine dabei, die sich schon relativ früh wieder aufgelöst haben, der FC Association von 1893 und der Borgfelder Fußballclub von 1894. Die Vereinsfarben des Hamburger Fußballclubs von 1888 waren blau und weiß. Das sind ja auch noch zwei Farben, die sich heute in den Vereinsfarben des HSV wiederfinden. Da, ja.
Also das Schwarz kam dann von dem Älteren, nämlich dem SC Germania. Die hat nämlich blau-schwarz als Farben. Und das hat dann insgesamt dieses Schwarz-Weiß-Blau des heutigen Wappens dann auch ergeben letztlich.
Wo kommt das Rot her?
Von der Stadt Hamburg.
Verrückt.
Genau, das hat man, wenn man als Hamburger Sportverein sich ja dann tituliert hat, hat man das dann wohl auch eben die Stadt mit reingenommen, farblich gesehen.
Die Vereinsfarben von Altona 93 waren damals und sind auch noch heute schwarz, rot und weiß. Das sind die Farben des Deutschen Kaiserreiches. Eine Vereinslegende von Altona 93 besagt, dass die ursprünglichen Vereinsfarben eigentlich mal grün und weiß waren. Angeblich wurden diese Trikots bei einem frühen Spiel mal vergessen, woraufhin sich das Team dann in einer Kaserne am Exerzierplatz schwarz-weiß-rot geringelte lange Unterhemden von der kaiserlichen Marine ausgeliehen hat und die dann anschließend einfach behalten hat anscheinend. Ich möchte da Altona 93 wirklich nichts unterstellen, aber es ist natürlich auch möglich, dass die Farbwahl einfach auf eine besonders patriotische Haltung zurückzuführen ist. Immerhin lobte der Altonaer Oberbürgermeister Emil Brix von der NSDAP den Verein anlässlich seines 40-jährigen Jubiläums im Dezember 1933 für seine, ich zitiere, immer konstante nationale Haltung. Brix betonte außerdem, seine schwarz-weiß-roten Vereinsfarben hat der AFC trotz allen Anfeindungen niemals im Stich gelassen. Aber vielleicht war das ja auch nur Wunschdenken von Briggs. Apropos patriotische Gesinnung und Vereinsfarben. In Bezug auf den FC St. Pauli betonte die Hamburger Sportpresse noch Anfang der 1930er Jahre, man solle und dürfe die braunen Hosen der Kiezkicker keinesfalls politisch verstehen.
Ja. Genau, das ist natürlich auch die erstmal die große Frage. Wie ging es eigentlich los mit Braun-Weiß? Und dazu machen wir jetzt mal direkt eine Textanalyse. In unzähligen Chants der Kurven dieser Welt, dieser Fußballwelt, wird sich darauf bezogen, auf die Vereinsfarben deines, meines, unseres Vereins. So auch, wie eben gehört, am Millerntor. Und da gibt es natürlich noch unzählige weitere Beispiele, wie zum Beispiel Come on, you boys in brown, Allee, braun-weiß, Allee, unser Herz schlägt braun-weiß, wie gerade eben gehört. Oder braun und weiß, das sind die Farben und das seit 1910.
Sind die Farben oder sind unsere Farben?
Das ist die große Frage. USP bitte melden. Textunsicherheit im Museumspodcast. Jedenfalls 1910 nicht so ganz. Denn wir wären ja nicht der Museumspodcast, wenn wir jetzt nicht etwas klugscheißen müssten. Natürlich. Natürlich niemanden ihre Lieder madig machen, aber so viel Zeit muss sein. Genau genommen spielte man am Millerntor nicht immer braun-weiß, denn Celine hat es ja gerade schon erwähnt. Der FC St. Pauli, wie viele andere Vereine auch, hat seine Wurzeln in der Turnbewegung und die war traditionell weiß und so auch die Fußballer. Die Farbe der Fußballer wurde 1909 auf einer Versammlung der Spielabteilung des Hamburg St. Pauli Turnvereins beschlossen. Aber wie kam es dazu? Gehen wir mal etwas zurück in die anarchische Frühzeit des Hamburger Fußballs. Ihr kennt sie alle, oft gehört und heiß geliebt. Ich erwähne nochmal, ich erkläre es nochmal für alle, die es vielleicht nicht genau wissen. Allgemein bekannt ist, dass der Hamburg St. Pauli Turnverein der Mutterverein des FC St. Pauli ist. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war der Verein ausschließlich dem Turn zugeneigt. Eine Spiel- und Sportabteilung begann sich erstmals 1898 zu formieren. So wurde erstmals Mannschaftssportarten wie Faust- und Schlagball sowie das neumodische Fußball ausprobiert, ohne durchschlagenden Erfolg. Es sollte noch etwas dauern, bis Fußball seinen Durchbruch am Millerntor feiern konnte. Im Jahr 1907 traten die Fußballer aus St. Pauli erstmals regelmäßig gegen andere Teams an, allerdings ohne einem Ligabetrieb anzugehören. Schwimmverein Egier, FC Nienstädten oder die Fußballmannschaft des Lehrerseminars hießen dann damals die Gegner. Zu dieser Zeit spielte St. Pauli noch in Weiß. Ein weißes Ballett vom Millerntor. So ungewöhnlich war es eben nicht, denn wie ich schon erwähnte, Weiß war die Farbe der Turner und so auch ihrer Fußballer. Die Spielabteilung entwickelte sich langsam, aber stetig. Die Abteilung wählte einen eigenen Fußballausschuss, ein Spielführer wurde gewählt und man richtete ein eigenes Kassenwesen ein, nur um direkt ein Manko von 79 Mark zu vermelden. Leere Kassen also auch zum Start, aber auch davon ließen sich die Fußballer nicht entmutigen. Im Februar 1908 wurde im Protokoll der Spielabteilung vermerkt, weiter teilt Abteilungsleiter Henry Rechtern mit, dass es in diesem Jahre der Abteilung nicht dieselben Mittel zur Verfügung stehen würden wie im vorigen Jahr. Es muss deshalb versucht werden, möglichst zu sparen. Zur Anschaffung von Hosen für die Fußballmannschaft wird beschlossen, solche anzuschaffen, und zwar wird die Kasse der Abteilung bis zu 20 Mark beisteuern. 20 Mark für Hosen.
Ja, immerhin.
Also, ne? Soll ja niemand sagen, man hätte ohne Hosen gespielt. Doch Spielgeräte und Fußbälle mussten ebenso gekauft werden. Dies bezog die Spielabteilung vom örtlichen Sportwarengeschäft Steinberg & Co. an der Reeperbahn. Der Inhaber, Ernst August Steinberg, war nicht nur hamburgweit für seine gute Importware aus England bekannt, er war glücklicherweise auch Mitglied im St. Pauli Turnverein, weshalb man über ihn Bälle und Schuhe zu Freundschaftspreisen beziehen konnte. Je mehr Spiele die Fußballer spielten, desto öfter stand man, gerade gegen andere Turnvereine, eben vor dem Problem, wer ist wer bei Weiß gegen Weiß. Gerade die reinen Fußballvereine etablierten früh Vereinsfarben, um sich von ihren Gegnern zu unterscheiden. Celine hatte es ja gerade schon erwähnt. Und auch die Spielabteilung war bestrebt, durch eigene Farben vielleicht eine höhere Wiedererkennung, vielleicht auch eine Identifikation zu erreichen. Im Jahr 1908 nahmen die Faustballspieler des Turnvereins an einem Turnier in Frankfurt teil. Teilnehmer der Reisegruppe war Henry Rheder, der 1924 der erste Präsident des FC St. Pauli werden sollte. Auf dem Foto des Faustballteams ist eine Neuheit zu entdecken. Die Spielabteilung tritt nicht in Weiß an. Zwar tragen sie ihre weißen Turnerhosen, doch wählten sie als Jersey eine Art langärmeligen, dunklen Rollkragenpullover. Auf einem etwas später geschossenen Foto der ersten Fußballmannschaft, genaues Datum unbekannt, wir gehen aus von 1909 oder 1910, ebenfalls mit Henry Rheder drauf, existiert ebenfalls dieses Outfit bei den Fußballern. Ob es sich da um Braun handelt, lässt sich nicht abschließend sagen, denn die Fotos sind natürlich monochrom aufgenommen. Schwarz wird es nicht gewesen sein, denn das war damals aufgrund, dass die Schiedsrichter schwarz getragen haben, nicht erlaubt als reines Jersey. Also keine Jerseys in komplett schwarz. Was wir aber wissen, am 21. April 1909 trat ein Mann in Erscheinung, der bisher vor allem als Spieler der vierten Herren aktiv war. Amandus Fiert. Fiert war so etwas wie ein Spätzünder. Erst mit 30 Jahren trat Fiert bei St. Pauli ein und war als Spieler Ü30 quasi ein Unikat. Die Spieler der ersten und zweiten Mannschaft waren teilweise bis zu 12 Jahre jünger als Amandus Fiert. Doch Fiert übernahm auch eine Funktionärs- und Leitungsposition bei St. Pauli. Zum Beispiel soll er laut der Vereinschronik 1924-25 maßgeblich am Bau des ersten Rasenplatzes beteiligt gewesen sein. Naja, doch zurück ins Jahr 1909. Bereits seit Anfang des Jahres wuchs bei den Fußballern der Wunsch, Teil des Norddeutschen Fußballverbandes zu werden, um endlich an einem regelmäßigen Ligabetrieb teilnehmen zu können. Eine Bedingung, Vereinsfarben für die Spielkleidung mussten festgelegt werden. Dazu eine kleine Notiz aus den Protokollen vom 21. April 1909. Fünftens, Antrag auf Kleidung der Fußballspieler. Diese Frage soll mit zwei bekannten Vorschlägen der Versammlung nochmals vorgelegt werden, bevor definitives an den Bund gemeldet wird. Antragsteller Amandus Fiert schlug eine einheitliche Sportkleidung der Fußballer vor. Dunkelbrauner Jersey mit weißen Aufschlägen und weißer Hose. Um die Eigenständigkeit der Fußballer zu betonen, galt der Antrag ausschließlich für die Fußballer des St. Pauli-Turnvereins, nicht für die anderen Mannschaftssportarten der Spielabteilung. Was der andere Vorschlag war und warum es braun-weiß wurde, lässt sich nicht abschließend hundertprozentig klären. Der Verdacht liegt nahe, dass aus Kostengründen auf eine günstige Farbe gegangen wurde, die auch durch mehrfaches Waschen nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde, vielleicht in Anlehnung an Juventus Turin und die Gang of War Survivors. Es könnte aber auch sein, wie der Enkel von Amandus Fiert vermutete, dass alle anderen Farben schon vergeben waren.
Ja, so wurde ihm das jedenfalls vom Opa über den Vater sozusagen weiter erzählt.
Genau.
Und also was Hamburg betrifft, kann das sogar sein, weil es gibt zwar zwei andere Vereine in Hamburg tatsächlich, die auch in Braun spielen oder in Braun-Weiß, aber das sind beides Vereine aus dem Arbeitersport, also Komet Blankenese und auch die Vorgängervereine der Spielvereinigung Billstedt Horn.
Also wären sie nie im Ligabetrieb aufeinander getroffen.
Eben, also die waren sozusagen nicht im Fokus der St. Pauli-Fußballer, weil es eben ein anderer Verband war sozusagen. Insofern in Anführungsstrichen bürgerlichen Fußballverband gab es eben keine braunen Farben, was keine, die wir wissen, sagen wir mal so.
Und es ist ja auch kostengünstiger, denn was Selina ja erzählt hat, dass man ein Ausweichtrikot braucht. Wenn jetzt auf einmal alle in Rot-Weiß aufgelaufen sind, brauchtest du ja trotzdem ein Ausweichtrikot.
Genau.
Wenn du nur in Braun aufgelaufen bist und kein anderer braun war, konntest du dir das Ausweichtrikot eigentlich schon mal sparen. Zeitgleich mit den Vereinsfarben wurde auch der endgültige Antrag auf Aufnahme in den Norddeutschen Fußballverband gestellt. Zur Saison 1910-1911 durften die Fußballer vom Millerntor erstmals im Hamburger Ligasystem um Punkte kämpfen und das in Braun-Weiß. Wir wissen vielleicht nicht, warum die Jerseys braun und weiß waren, zumindest nicht hundertprozentig abschließend. Wir wissen aber, wo die Jerseys herkamen. Ich zitiere wieder aus dem Protokoll der Spielabteilung. Dieses Mal vom 28. Juli 1910, also kurz vor dem Ligastart und der sogenannten Ligapremiere der Fußballer vom St. Pauli-Turnverein. Ich zitiere, um 7:15 eröffnet Henry Rechtern die Sitzung und lässt zunächst den Schriftwart die Protokolle der beiden letzten Sitzungen verlesen. Im Anschluss daran berichtet Ludwig Wesemüller, dass er sich wegen der Tore mit dem Zeugwart Köster in Verbindung gesetzt hätte, aber wegen der hohen Preise noch zu keinem Resultat gekommen sei. Mit der Firma Steinberg und Co. hatte er wegen der Jerseys unterhandelt und soll versucht werden, solche aus England importieren zu lassen. Die ersten Jerseys zum Ligastart wurden also aus England importiert. Ebenfalls über die bereits erwähnte Firma Steinberg & Co. Und wer war der Mann, von dem die Fußballer nicht nur die ersten Bälle und Schuhe bezogen, sondern auch ihre ersten richtigen Jerseys aus England importieren ließen? Da hole ich jetzt mal ein bisschen aus. Schnallt euch also ein bisschen an.
Ganz ungewöhnlich.
Ein bisschen.
Ernst August Steinberg wurde 1858 als Sohn der jüdischen Eltern Salomon Steinberg und Johanna Rosenthal im südniedersächsischen Mackensen bei Dassel geboren.
Ach da.
Das liegt bei, natürlich, wir wissen es alle, bei Göttingen. Sein älterer Bruder Julius Steinberg eröffnete bereits in den 1870er Jahren in Hamburg ein sogenanntes Herrenausstattermagazin in der langen Reihe Nummer 3. Nicht in St. Georg, sondern auf St. Pauli. Bis 1899 trug der Westteil der Reeperbahn nämlich den Namen Lange Reihe. 1902 wurde Ernst August Steinberg Mitglied im St. Pauli Turnverein. Ernst August Steinberg spürte den Zeitgeist und formte die Filiale von einem klassischen Herrenausstatter zu einem Spezialgeschäft für Sportbekleidung und Ausrüstung aller Art. Das Geschäft lief erfolgreich. So erfolgreich, dass Steinberg mehrere Zweigstellen in Hamburg eröffnete. Neuer Wall 26 bis 28, Große Bleichen 16 bis 18 und Große Bergstraße 115. Die Büroräume von Steinberg und Co. in den Großen Bleichen dienten dem Reichsbund jüdischer Frontsoldaten übrigens als Geschäftsstelle. Sport lag also in der Familie. Sein Sohn Herbert Steinberg übernahm nicht nur eine Zweigstelle seines Vaters in der Großen Bergstraße, er spielte auch erfolgreich für den SC Viktoria und ab 1919 für den Eimsbütteler TV, wo er gemeinsam mit Max Kulig spielte. Max Kulig sollte euch bekannt sein mittlerweile. 1933, nach Ausschluss jüdischer SportlerInnen, gründete Herbert Steinberg die Sportgruppe Schild Altona und leitete dort die Fußballabteilung. Die Sportgruppe Schild Altona gehörte zum eben erwähnten Dachverband des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten. Nur so als Ergänzung. Mit Machtübertragung an Adolf Hitler geriet auch Steinberg und Co. als jüdisches Sportgeschäft in Schwierigkeiten. Nach mehreren Boykottaufrufen und Anschlägen durch SA-Männer sah sich Ernst August Steinberg nicht mehr in der Lage, seine Geschäfte zu halten. Im November 1938 wurde das letzte Ladengeschäft von Ernst August Steinberg in der Großen Bergstraße 115 arisiert. Profiteur der Arisierung war Max Boge, NSDAP und SA-Mitglied, Kreisamtsleiter in Altona und zufälligerweise auch im textilen Einzelhandel in Altona aktiv. Max Boge trat 1928 in die NSDAP ein und wurde im Buch Blutgeld, Materialien zu einer deutschen Geschichte, geschrieben von Heinrich Brelohr und Horst Königstein, exemplarisch als hochrangiges Mitglied der Altonaer SA genannt, die aus dem Kleinbürgertum entstanden. Im April 1933 war Boge Führer der Altonaer Ortsgruppe des Kampfbundes für den gewerblichen Mittelstand, später auch NS-HAGO genannt. Eine Organisation mit dem Ziel der Gleichschaltung in allen wirtschaftlichen Verbänden und Innungen. Der Kampfbund war maßgeblich für Boykottaktionen gegen jüdische Geschäfte verantwortlich. Im Jahr 1939 wurde Max Boge in den Vorstand der neu fusionierten gemeinnützigen Siedlungs AG Altona berufen, kurz SAGA. Noch kurz auf die Altona SA zu sprechen, zu deren aktiven inneren Kreis auch Max Boge gehörte. Diese wurde maßgeblich von Paul Moder angeführt und aufgebaut. Paul Moder wurde nach der Besetzung Polens SS und Polizeiführer in Warschau. Ab 1941 war er für die SS-Division Totenkopf an unzähligen Kriegsverbrechen in Osteuropa beteiligt. Im Februar 1942 wurde er während der Kesselschlacht von Demjansk getötet. Im Jahr 1939 blieb Herbert Steinberg, dem Sohn von Ernst August Steinberg, nach der Verfolgung, Malträtierung und anschließender Arisierung seines Familienunternehmens nur noch die Flucht. Seinen fast 80-jährigen Vater, Ernst August Steinberg, musste er in Nazi-Deutschland zurücklassen. Ernst August Steinberg starb 1940 völlig verarmt an Altersschwäche. Sein Sohn Herbert floh nach Brasilien. 1943 wurde das Geschäft in der Großen Bergstraße 115 von einer Bombe getroffen und brannte vollständig aus. 1954 stellte Herbert Steinberg einen Antrag auf Wiedergutmachung und benannte Max Boge als Arisierungsprofiteur. Herbert Steinberg verlor die Klage gegen Boge, da dieser mehr als 10 Zeugen ausfindig machte, die aussagten, er habe Steinberg in einer ausweglosen Situation, ich zitiere, nur unter die Arme greifen wollen, und Aussagen eines vermeintlichen Zeugen mit, ich zitiere, Steinberg suchte nur einen Dummen, der ihm sein marodes Geschäft überteuert abkaufen sollte.
Entnazifizierung in Deutschland einfach super geklappt. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben.
Ja, also es hat besonders gut geklappt, denn Max Boge annoncierte noch bis mindestens 1973 für sein Bekleidungsgeschäft in der Ottensener Hauptstraße 13, zum Beispiel im Heimatboten der Zeitung des Nienstedtner Heimatvereins. Hat sehr gut geklappt, also die Entnazifizierung. Max Boge als SA-Mitglied, NSDAP-Mitglied, konnte eigentlich nahtlos weiter anknüpfen. Aber wir gehen zurück ans Millerntor. Bis Ende der 1910er Jahre spielte St. Pauli in den von Steinberg importierten Jerseys. Erst zu Beginn der 20er Jahre tauschte man dann die Reihenfolge weißes Hemd und braune Hosen. Spielte man zuerst also in braunen Hemden mit weißen Aufschlägen und weißen Hosen, nun also weißes Hemd, braune Hose. Dies brachte den Spielern des FC St. Pauli auch den Spitznamen die Mockerhosen vom Millerntor ein.
Charmant.
Das 1930 erschienene Jubiläumsbuch des FC St. Pauli zum 20-jährigen Bestehen eröffnete mit den Zeilen des Lyrikers und Kabarettisten Hans Habeck. Und ich zitiere jetzt aus einem, wie nennt man, ein Gedicht. Ein Gedicht über den FC St. Pauli. Ja. Wir haben Stiefel, Netze, Leinwand, Gitter uns nach und nach vom Munde abgespart. Der Anfang war bescheiden und oft bitter. Erst ganz allmählich kamen wir in Fahrt. Wir spielten Fußball ohne zu verzagen. Die Ligareife war der Preis. An Siegen reich, wenn auch nicht ungeschlagen, bewährten sich die Farben braun und weiß. Kein Streit soll uns in Zukunft wieder spalten. Wir wollen dafür sorgen, dass wir fest, treu und brüderlich zusammenhalten und dass der Sportgeist uns nie verlässt. Autor dieser Zeilen, wie gesagt, der Lyriker Hans Habeck. 4 Jahre nach diesen Zeilen belegten die Nazis Habeck mit einem Berufsverbot. 1944 wurde er in Schutzhaft genommen. Und der Importeur der ersten braun-weißen Jerseys? Nach 1933 ist der Name Steinberg nirgendwo mehr zu finden. Aber für mich wird die Geschichte, wie die braun-weißen Trikots ans Millerntor kamen, von nun an immer mit der Person Ernst August Steinberg verknüpft sein.
Ja, das heißt natürlich auch, dass die braun-weißen Vereinsfarben des FC St. Pauli wesentlich älter sind als die politische Farbe braun in Deutschland.
Auf jeden Fall.
Da ist es vielleicht auch nochmal interessant zu erwähnen, dass die Nationalsozialisten bis 1923 mit der Farbe braun überhaupt nichts am Hut hatten. Also zu dem Zeitpunkt oder bis 1923 trugen die SA-Männer eigentlich in der Regel, was sie wollten. Oftmals waren das graue Uniformteile aus dem Ersten Weltkrieg, weil schon so ein Drang bestand, sich zu uniformieren. Das gemeinsame Erkennungsmerkmal zu dem Zeitpunkt war aber die Hakenkreuzarmbinde und die war ja bekanntlich rot. Also so gesehen ist eigentlich rot die Farbe der frühen NS-Bewegung. Und das braune Hemd hat sich dann erst nach Hitlers Entlassung aus dem Gefängnis 1924 etabliert. Es ist gut möglich, dass die Farbe braun auch von den Nationalsozialisten deshalb gewählt wurde, weil sie parteipolitisch noch nicht vergeben war. Also weil die Nationalsozialisten sich damit auch von den roten Kommunisten dann deutlich abgrenzen konnten. Es ist aber auch überliefert, dass die Nazis nicht immer glücklich waren mit ihrer Farbwahl, weil sie natürlich auch sich mit Exkrementen assoziieren ließ, naheliegenderweise, und auch für homofeindlichen Sport immer wieder benutzt wurde. Was die Entwicklung der Fußballtrikots allgemein betrifft, ist es so, dass die neue Materialien für Fußballtrikots erst nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt wurden. Also bis dahin waren hauptsächlich immer noch diese langärmigen, schweren Baumwoll-Shirts verbreitet. Und die Innovation quasi für neue Trikotmaterialien nach dem Zweiten Weltkrieg, die kam dann auch nicht mehr aus England, sondern eher aus Italien und Südamerika. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass diese schwere Baumwolle für wärmere Temperaturen halt einfach überhaupt nicht geeignet war. Da hat man sich ja wirklich zu Tode geschwitzt. Also gab es dann immer mehr Experimente mit leichteren Baumwollstoffen, mit taillierten Schnitten und auch mit kürzeren Ärmeln oder mit kurzen Ärmeln. Und dieses ganze Konzept Trikotsponsoren kam generell erst in den 70er und 80er Jahren auf. Da fällt euch ja bestimmt auch direkt dieses berühmte Eintracht Braunschweig-Trikot mit dem Jägermeister-Logo ein, mit dem Braunschweig 1973 tatsächlich Fußballgeschichte geschrieben hat. Und in den 80er Jahren wurde Baumwolle dann nach und nach durch Polyesterstoffe abgelöst. Und in den 90er Jahren, als Fußballtrikots dann zum Merchandise und damit auch zum großen Geschäft wurden, Spätestens da haben Teams angefangen, wild mit Mustern und Farben zu experimentieren. Das hatte dann teilweise auch nicht mehr viel mit den eigentlichen Vereinsfarben zu tun. Und weil das wirklich teilweise kuriose Formen angenommen hat, lassen wir uns heute nicht nehmen, da euch auch nochmal einen kleinen Überblick über die kuriosesten Ausfälle des FC St. Pauli zu geben. Da hat Thomas was vorbereitet.
Ja, genau. Also wir sprechen ja heute über die Farbkombination Braun-Weiß. Wozu halt zu sagen ist, dass sich zu diesen ziemlich genau 116 Jahre alten Vereinsfarben ja auch noch zwei halboffizielle Zusatzfarben gesellt haben mit der Zeit. Einmal haben wir da das Schwarz, welches mit der sogenannten neuen Fanszene der 1980er ins Stadion kam und heute natürlich seinen sichtbarsten Ausdruck im quasi zweiten Vereinslogo, dem Totenkopf, findet. Wobei der Totenkopf ja weiß ist, aber das drumherum ja in der Regel schwarz. Und auch Trikots wurden tatsächlich immer mal wieder mit Schwarz versehen. Zum Beispiel gab es 2011/12 ein braun-schwarz gestreiftes Auswärtstrikot. Oder, erinnert sich auch sicherlich noch viele, 2007 Aufstieg in die zweite Liga in ganz schwarz.
Oh, mit grün-orange.
Ja, gut, Werbung lassen wir mal außen vor. Aber
Das war das berühmt-berüchtigte Silbernieten.
Ja, genau, dieses Rock'n'Roll, was auch immer. Oder ja, auf jeden Fall, ja, genau, die Schriftart sozusagen der Beflockung war auch sehr skurril. So Silber, glaube ich, auch irgendwie.
Das war alles
ganz
Silber,
wild, ja, ja, ja. Genau, und außerdem, neben dem Schwarz, haben wir auch noch das Rot. Seit einigen Jahren relativ präsent. Und könnte man sagen, im Vereinswappen ist ja auch Rot enthalten, ja. Aber die Farbkombination Braun-Weiß-Rot ist ja vor allem so eher aus der Fanszene gekommen. Mhm. Und dann vom Merch und Vermarktung adaptiert worden. Also mal wieder, war ja beim Totenkopf letztlich auch ähnlich. Erstmals in der Neuzeit war das sehr sichtbar bei den Trikots der Saison 2009/2010, also Bundesliga-Aufstieg, die mit der Dacia-Werbung und dem Wappen in der Mitte. Und da war zum Braun und Weiß ja auch ein sehr breiter roter Streifen noch auf dem Jersey. Mhm. Und dann die Ausweichtrikots hatten dann umgedreht, aber das war auf jeden Fall sehr sichtbar, dass da Rot mit bei war.
Eines der wenigen Trikots, was ich mir gekauft habe.
Ich tatsächlich auch, und zwar aus dem Grunde, weil es Anfang der Saison noch gar keinen Trikotsponsor gab und da wurden die ohne Sponsor verkauft. Also nur mit dem Wappen in der Mitte, das fand ich richtig schick. Passt zwar nicht mehr, aber es ist schick. Aber so ähnlich gab es die tatsächlich früher schon, Anfang der 1970er. Da hatten wir ein weißes Trikot, das hatte links einen braunen und einen roten Längsstreifen. Insofern diese Farbkombi gab es durchaus schon in früheren Zeiten mal. Aber jetzt mal abgesehen von diesen vier Farben, es gab in der Vereinsgeschichte auch schon diverse farbliche Geschmacksverirrungen. Und dabei meine ich nicht die bunten Torwarttrikots, die sich in der Regel ja bei keinem Verein an den herkömmlichen Farben orientieren. Den Grund, der wurde ja auch schon genannt, die Unterscheidungsmöglichkeit vor allen Dingen auch für den Schiedsrichter. Das bronzene Bundesliga-Trikot von 2010, das kann natürlich mit viel Wohlwollen noch als braun durchgehen, wenn man möchte. Aber ein paar andere Beispiele hätte ich dann noch. Fangen wir mal in den bunten 1970ern an. Der Ausrüster Hummel war nicht nur zwischen 2014 und 2016 ein Partner, sondern auch schon 1975 liefen die braun-weißen Kicker in Hummel-Sportkleidung auf. Wobei braun-weiß in etwas rostigem Rot und sogar in Grün erstrahlten die Oberkörper der Kicker. Ein Jahr später war Hummel zwar offenbar schon wieder Geschichte, das könnten Adidas-Trikots gewesen sein, jedenfalls hatten die am Ärmel so drei Streifen, aber kein Logo auf der Brust. Aber die Farben schienen den Verantwortlichen durchaus gefallen zu haben, möglicherweise, denn das Rot wurde noch knalliger und ein sattes Grün gab es weiterhin auch. Und auch das Teamfoto im Kicker-Sonderheft war sehr hübsch. Da hat man nämlich auch in schönem Grün posiert.
Also, aber war das Rot dann Heimtrikot?
Ich bin mir nicht sicher, ob es da so eine Unterscheidung in dem Sinne gab. Ich vermute mal, ja. Andererseits, wie gesagt, wenn man für das offizielle Mannschaftsfoto in Grün posiert, keine Ahnung.
Klingt für mich irgendwie so, als hätte Hummel halt einfach so Standard.
Ja, nur wie gesagt, das waren schon wieder eigentlich keine Hummel, das war im Jahr davor. Das war so ein rostiges Rot. Das kann man auch noch, wenn man möchte, mit Braun so ein bisschen in Verbindung bringen. Aber so Rostrot, Braunrot, schwierig. Aber in dem Jahr, wir sind jetzt 76, 77, das war ein richtig knalliges Rot.
Das heißt, also 76, 77, das Jahr, in dem wir nicht in Braun-Weiß aufgelaufen sind.
Genau. und dann offensichtlich ja erfolgreich gewesen, weil er aufgestiegen ist. Es gibt aber auch Fotos aus dem Jahr, da gab es weiße Trikots, also komplett weiß. Weil dann irgendwann ist da ja auch der erste Trikotsponsor des FC St. Pauli aufgetaucht, nämlich die Firma Lühler Bauring. Und da gibt es mehrere Varianten, nämlich auf weißem Trikot, auf grünem Trikot, auch auf rotem. Also ich vermute auch, es gab damals noch nicht so wirklich Ausrüsterverträge, sondern ich sag mal, das wurde das aufgetragen, was sich noch im Schrank des Zeug war, das zu finden war.
Solide.
Ja, also ich glaube sogar wirklich grundsätzlich gab es die Mannschaften oder die Vereine wurden ausgestattet vom örtlichen, wie ja auch schon die Firma Steinberg, vom örtlichen Sportartikelhändler und der hatte dann eben irgendwelche Sachen am Start. Es gab, glaube ich, die Firma, wie hieß die, Palme, glaube ich, oder auch noch andere, komme jetzt gerade nicht auf den Namen, auf jeden Fall, die hatten so einen ganzen Katalog mit den wildesten Mustern und Farben und da hat man sich dann ausgesucht, ja, das passt zu unserem Verein, davon nehmen wir einen Satz. Und das war es dann im Endeffekt. Also das war dann eher, also wie gesagt, Ausrüsterverträge, ich glaube, das kam auch wirklich erst später, als dann diese, wie von Selina eben genannte, Merchandising, wie heißt das?
Kommerzialisierung.
Das ist das bessere Wort.
Ja,
das
stimmt.
Genau. Ja, apropos Rot. In früheren Zeiten ist natürlich schwer auszumachen, welche Farbe die Spielkleidung auf Schwarz-Weiß-Aufnahmen hatte. Etwa 1937, 38 haben die Trikots auf den vorliegenden Bildern jeweils ein merkwürdiges Muster. Die Ärmel sind offensichtlich weiß, der Rest des Hemdes hat eine eher blasse Farbe. Ich habe das mal durch so ein Kolorierungsprogramm laufen lassen. Das Ergebnis ist irgendwie blassrot-rosa, jedenfalls meistens. Die Vorlagen sind da auch in unterschiedlicher Qualität und da kam auch zum Teil ein stickes Hellblau heraus. Wird wohl nicht mehr so wirklich aufzuschlüsseln sein, wie die Spieler damals aufgelaufen sind, aber...
Sieht aber auch wirklich ganz interessant aus, weil es so ein bisschen so einen Batik-Charakter hat, als wäre das auch so handgefärbt.
Könnte aber auch am Foto liegen.
Vielleicht hat er... Der Zeugwart oder die Zeugwärtin persönlich nochmal durchgebartigt.
Die Trennung zwischen dem eingefärbten und dem nicht eingefärbten Bereich ist sehr
verlaufend. Ja, das stimmt.
Ich kenne ein Foto von, das ist auch bei uns in der Lebenswegeausstellung, von dem ehemaligen Spieler Herbert Müller. Mhm. Und da steht er auch im Trikot der offiziellen ersten Mannschaft. Und das sieht einfach aus wie ein Polunder. Als hätte er so ein Wollpolunder über so ein weißes T-Shirt gezogen. Das sieht dann eher so nach 1910 aus, als jetzt nach halbwegs professionellem Fußball.
Ja, aber bei ihm war es so eine eher 30er Jahre, ja, ne? Ja. Insofern. Ja, also wie gesagt, das ist eben das Problem, Schwarz-Weiß-Fotos, die wird man nie so richtig ergründen können, was da wirklich zu sehen war. Springen wir mal ganz, ganz viel weiter. Wer den traurigen Abstieg 1991 in der Relegation noch vor Augen hat, wird durch den Tränenschleier vielleicht auch die Trikots jenes 29. Juni ahnen.
Schön gesagt.
Ich meine, nichts gegen längs gestreifte Hemden, aber mussten sie lila-schwarz sein?
Lila-schwarz ist schon steil.
Ja, also kein Vereinswappen mit drauf, nur die damalige deutsche Ringwerbung und der Ausrüster. Damals wie heute, Puma.
Ich hätte Patrick getippt.
Nee, die waren später.
Ja, stimmt, die waren später. 92.
Nee, die waren ein Jahr später, genau. Das war das einzige Jahr, es waren diese Schachbrett- Trikots, diese schicken mit, ja. Das war Diadora. Patrick war noch ein Jahr später.
Aber sind nicht die jetzigen weißen Auswärtstrikots irgendwie an diese Patrick-Trikots angelehnt? So mit diesen Schneeketten?
Nee, das waren wirklich Puma-Trikots.
Okay.
Also die haben natürlich schon ihre eigene Design neu aufgelegt natürlich. Wieder. Klar. Nee, Patrick war tatsächlich 93 dann, aber dieses eine Jahr mit dem Schachbrett war Diadora mit dem Schnürkragen und das war eigentlich ziemlich schick. Ja, aber ganz braun-weiß. Davon habe ich keins. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dieses braun-weiß-rote Trikot von 2010, das habe ich in meinem Kleiderschrank. Ansonsten ist die Sammlung relativ übersichtlich, was so meine Trikotsammlung angeht. Aber eins fällt da tatsächlich aus dem Rahmen. Langärmlich, Böglunder Wurstwerbung drauf und schwarz-weiß-blau.
Pfui Deibel.
Keine Ahnung, was den Verein und oder Ausrüster Reusch da geritten hat und auch keine Ahnung, warum ich mir das auch noch zugelegt habe. Vielleicht wegen der Bundesliga-Zeit Mitte der 90er, als diese Farben en vogue waren.
Oder wegen Böglunder.
Nicht zwingend, nee. Also,
lecker, lecker Böglunder.
Das war halt mit drauf. Die war dann auch noch die Böglunder. Werbung war auch noch rot, glaube ich, irgendwie. Ja. Also das war dann nochmal eine andere Farbe.
Ich hatte das Heimtrikot davon.
Ja, das war dann immerhin
in All-Weiß. Das hatte übrigens auch rot drin.
Aber
rote Sterne.
Stimmt, die Reusch-Sterne.
Die Reusch-Sterne.
Genau. Genau, aber dieses Blau hatte durchaus eine gewisse Bedeutung. Wenn wer sich Bilder vom Bundesliga-Aufstieg 1995 anschaut, wird sich wundern. Denn zu braun-weißen Trikots werden blaue Stutzen getragen. Grund dafür, Ausrüster Reusch hatte schon zu Beginn der Partnerschaft 1994 eine Ausweichkluft mit blau-schwarzen Längsstreifen zur Verfügung gestellt. Ganz genau bekomme ich das jetzt leider auch nicht mehr zusammen, aber fest steht, im Februar 95 wurde ein Heimspiel gegen Hansa Rostock 2-0 gewonnen. Und da wurden zu braun-weißen Trikots und braunen Hosen blaue Stutzen getragen. Möglicherweise waren dem Schiedsrichter die eigentlich dazugehörigen weißen Socken zu ähnlich zu den ebenfalls weißen der Rostocker.
Das ist jetzt kann natürlich zu absoluter Verwirrung führen, wenn eben, die Stutzen gleich aussehen.
Genau, wenn du dann irgendwo in so einem Wuhling da erkennen willst, wer hat wen getreten. Genau. Auf jeden Fall hat diese farbliche Erfolgsmischung wurde dann ein paar Spiele lang durchaus beibehalten und auch am 18. Juni 1995, das entscheidende Spiel gegen den FC Homburg, wurde zwar oben rum in braun-weiß gekickt, die 5 Tore aber wurden von Beinen in blauen Stutzen erzielt.
Waren die blauen Stutzen nicht aber auch blau und dann schwarz-weiß? Also hatten die nicht eigentlich fast identische HSV, weil der HSV läuft ja ganz traditionell, zumindest früher, in blaue Stutzen und dann oben so schwarz-weiß gestreift.
Ja, ich weiß, was du meinst. Da müsste ich jetzt tatsächlich mal auf die Fotos nochmal gucken, aber ich bin die waren schon hauptsächlich blau. Okay. Irgendwie. In der ersten Bundesliga-Saison danach diesem Aufstieg gab es dann ein ganz blaues Ausweichtrikot mit schwarzem Kragen. Die blauen Socken haben dann übrigens nicht mehr so die Rolle gespielt, übrigens nicht zu den braun-weißen der braun-weißen Outfit. Und 96-97, also zweites Bundesliga-Jahr, da wurde noch einer draufgesetzt. Dünne Längsstreifen in schwarz und weiß kamen hinzu und fertig war eines der hässlichsten Trikots der Vereinsgeschichte. Toll, dass ich eines davon besitze.
Das mit Jack Daniels?
Nein, das war das, was ich am Anfang beschrieb, dieses schwarz-weiß-blaue.
Ah.
Reusch und Böglunder.
Ja.
Nee, Jack Daniels kam dann danach.
Ja.
Also nach dem Abstieg. Die sind ja durchaus ganz schick. Also sogar auch dann, da gab es ja ein schwarz-oranges tatsächlich.
Stimmt, ja.
Was auch nicht viel mit den Vereinsfarben zu tun hat, zugegebenermaßen.
Es war auch nicht schwarz, es war ganz, ganz dunkles Blau. Ja.
Das müssten wir nochmal.
Das möchte ich nochmal.
Da müssen wir nochmal.
Das müssen wir nochmal unter dem Mikroskop betrachten.
Genau,
ja. Da holen wir nochmal die Experten vom FC Bayern München Museum, genau. Die wissen, wie man Trikots auf jeden Fall.
Ja, also da ist wirklich nochmal darauf zurückzukommen, zu empfehlen, sich das mal anzugucken. Es gibt auch ein Video beim FC Bayern Museum, wie die Recherche vonstatten ging, dass man überhaupt herausgefunden hat, dass dieses Nachthemd, nenne ich es jetzt auch mal, tatsächlich ein Fußballtrikot war. Es gibt da wirklich Merkmale, woran man das haben dann Experten irgendwie untersucht, Textil und sonst wie Menschen und das ist dann offensichtlich wirklich ein Fußballtrikot, ein Sporttrikot gewesen und das ist sehr spannend, das sich mal anzuschauen.
Liebe HörerInnen des Podcasts des FC St. Pauli Museums, genannt FCSP, Geschichten ist in den Klammern, solltet ihr alte Nachthemden auf dem Dachboden haben und meinen, dass Opa die einfach nur aufbewahrt hat, weil, aus welchen Gründen auch immer, nicht wegschmeißen. Lieber noch mal gucken.
Ja. Und mit der kleinen Einschränkung, dass euer Großvater dann im besten Fall auch irgendwas mit dem FC St. Pauli zu tun hat.
Genau.
Oder dem St. Pauli Turnverein.
Es ist alles
oder möglich. Wenigstens was mit Fußball.
Oder mit Sport.
Rugby. Oder Schlagball also, oder Faust.
Handball, alles.
Ja.
Begebt euch auf eure Dachböden, sucht in den Nachthemden eurer Großeltern, in den alten Koffern. Und jedes Nachthemd könnte ein Jahrhundertfund sein. Genau. Das wissen die Kollegen vom FC Bayern Museum nur zu gut.
So ist es.
Das war jetzt ein kurzer, knackiger Podcast, den wir heute aufnehmen wollten. Das haben wir uns vorgenommen, wir haben es auch geschafft. Ich gucke auf die Uhr. Und ich hoffe, ihr wurdet jetzt informiert. Ihr könnt weitreichende Falscherzählungen über unsere Vereinsfarben nun im Internet mit voller faktenbasierter
Kompetenz
genau entgegentreten.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, tut, was ihr immer tut. Hinterlasst uns eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl und empfehlt uns weiter. Das würde uns sehr freuen.
Absolut. Und ganz wichtig, wenn ihr Ideen für weitere Themen habt, dann schickt uns gerne welche zu.
Per Mail an info@1910-museum.de.
Betreff Podcast. Vielen Dank. Bis bald.
Bares doch!